Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.
Jeder hat ihn schon mal am Himmel gesehen, den Greifvogel mit dem markant gegabelten Schwanz und der auffälligen Färbung. Man kann ihn besonders häufig über offenen Landschaften mit Äckern, Wiesen und Weiden beobachten, den Rotmilan. Er ist eine besonders geschützte Vogelart und kommt nur in Europa vor. Aktuell gibt es in Europa rund 35.000 Brutpaare. Nach Schätzungen nistet rund knapp die Hälfte davon in Deutschland. Deutschland hat damit also eine besondere Verantwortung für den Schutz und den Erhalt der Rotmilane. Als geschützte Vogelart ist er natürlich auch beim Ausbau der Windenergie immer wieder Thema. Grund genug, heute etwas mehr über diesen Greifvogel zu erfahren. Und damit wieder herzlich willkommen beim KNE-Podcast Naturschutz und Energiewende. Mein Name ist Anke Ortmann und ich freue mich, Martin Kolbe, Leiter des Rotmilan-Zentrum Halberstadt in Sachsen-Anhalt, begrüßen zu können. Herzlich willkommen, Herr Kolbe. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch, heute bei Ihnen zu Gast sein zu dürfen.
Herr Kolbe, zum Einstieg ganz klar, da möchten wir natürlich für unsere Hörerinnen doch mal herausfinden, was macht eigentlich das Rotmilan-Zentrum und wie ist es entstanden? Was machen Sie konkret?
Ja, das mit dem Rotmilan-Zentrum ist tatsächlich etwas historisch gewachsen. Es gab zu der Zeit, als Deutschland noch geteilt war, also in der ehemaligen DDR, eine Erfassung der Brutvögel. Ist dann kurz nach der politischen Wende als die Brutvögel Ostdeutschlands erschienen. Und da hat man tatsächlich festgestellt, dass in Sachsen-Anhalt, beziehungsweise besonders im nördlichen Harzvorland, besonders viele Rotmilane nisten. Man hat damals den Weltbestand oder das, was man als Weltbestand dachte, dass da wäre, fast verdoppelt mit der Erhebung. Und da war plötzlich klar, oh, hier in Sachsen-Anhalt, in gerade auch das nördliche Harzvorland, ist besonders dicht vom Rotmilan besiedelt. Mehr Rotmilane sind da, als es überhaupt jemand gedacht hätte. Und da müssen wir irgendwas zu tun. Und das schwelgte so langsam vor sich hin. Und dann gab es tatsächlich erst in den so 2010, 2011 rum die Beschreibung, dass man eine landesweite Bestandserfassung macht, also mal genau nachzählt, wie viele Rotmilane denn hier sind. Und da hat man festgestellt, dass es knapp 2000 Brutpaare sind. Also diese Erhebung wurde auch in anderen Bundesländern gemacht. Und basierend darauf gab es dann einen Hinweis sozusagen, dass es doch ganz gut wäre, dieser Verantwortung gerecht zu werden und ein Koordinierungsstelle für Rotmilanschutz einzurichten in Sachsen-Anhalt. Das hat auch den Hintergrund, dass parallel zu dieser Bestandserfassung man festgestellt hat, dass der Rotmilanbestand langsam abnimmt. Das sind Daten, die kommen aus dem Monitoring Greifvögel und Eulen Europas, also von ehrenamtlichen Kartierern erhobene Daten, die das auf den Untersuchungsflächen festgestellt haben, dass der Rotmilan quasi seit den 80er Jahren immer seltener geworden ist. Und das war Anlass genug, dass die Landesregierung damals gesagt hat, okay, wir müssen ja tatsächlich was tun und hat Gelder bereitgestellt, dieses Rotmilan-Zentrum einzurichten. Und die Aufgabe, die das Rotmilan-Zentrum hat, ist eigentlich als Beratungszentrum zu fungieren. Also wir sollen alle, die irgendwie mit dem Rotmilan Kontakt haben, sei es Landnutzende, sei es Planer für Windkraftanlagen oder andere erneuerbare Energien, sei es Naturschutzbehörden oder Jagdbehörde. Mit all denen sind wir irgendwie in Kontakt und wenn es um die Belange des Rotmilans geht, sind wir halt der richtige Ansprechpartner. Unser Ziel ist es also, den Bestand vom Rotmilan in Sachsen-Anhalt möglichst stabil zu halten und dafür zu sorgen, dass er nicht abnimmt. Und das ist doch eine ziemlich einzigartige Stelle, weil wir das einzige Bundesland sind, was so eine Stelle hat. Genau. Das ist eigentlich ganz schön.
Ja, das ist schon beachtlich. Wenn ich richtig informiert bin, seit 2016 gibt es das Zentrum jetzt. Und sicherlich beschäftigen sich mit vielen Aufgaben, aber natürlich wahrscheinlich auch zum Rotmilan selber, also auch zu seiner Biologie. Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen was über diesen Rotmilan, über den Vogel. Was macht ihn eigentlich aus? Warum ist er so auch so wichtig und im Zentrum Ihrer Arbeit?
Ja, der Rotmilan ist im Zentrum unserer Arbeit, weil es auch Ja, erstmal ist es eine Verantwortungsart. Und obwohl er so häufig ist, wussten wir, sage ich mal, in den 2010er Jahren noch relativ wenig über diese Art. Wir hatten zwar eine Idee oder, sage ich mal, die Fachwelt hatte eine Idee davon, was den Bestand vom Rotmilan beeinflusst und wo man drauf achten muss. Aber grundlegende Sachen zum Verhalten, die nachher für die Planung von Schutzmaßnahmen wichtig sind, die wussten wir noch gar nicht. Darum greift das alles ineinander. Wir müssen uns also mit der Biologie beschäftigen, um dann vernünftige Artenschutzkonzepte zu erstellen und Artenschutzmaßnahmen dann auch in die Landschaft bringen zu können. Ja, der Rotmilan, haben Sie ja eben schon gesagt, ist ein europäischer Greifvogel. Er kommt also wirklich nur in Europa vor. Und besonders ist, es gibt nur zwei Milanarten bei uns. Es ist einmal der Rotmilan und der Schwarzmilan. Und die sind vom Verhalten her doch sehr unterschiedlich. Der Rotmilan ist ein Vogel der offenen Agrarlandschaft. Also er ist in, wie Sie es zur Einleitung so schön gesagt haben, über Wiesen, Feldern und Weiden zu beobachten. Er ist also nicht im Wald. Und das unterscheidet ihn eigentlich auch von anderen Greifvögeln, dass er viel in der Luft unterwegs ist. Also während der Mäusebussard auf seiner Ansitzwarte sitzt und auf die Maus wartet, die da mal aus ihrem Bau guckt, fliegt der Rotmilan die Flächen ab. Und das ist halt auch das Charakteristische. Man sieht ihn halt ständig irgendwo langsegeln. Und das egal bei welchem Wetter, oder man sieht ihn einfach ständig. Und das ist für mich tatsächlich auch das Besondere am Rotmilan, dass er so, ja, ein charismatischer Vogel ist, den man immer in der Landschaft oder an vielen Stellen in der Landschaft sehen kann.
Das stimmt. Ich habe den auch schon öfter gesehen und ich muss auch sagen, er sieht auch sehr schön aus. Also ich finde diese Gabelung, und ich bin auch dankbar, ich bin jetzt keine Ornithologin, aber ich bin dankbar, den Rotmilan, den erkenne ich inzwischen relativ sicher im Flug. Genau, und eine besonders geschützte Vogelart, das heißt, dieser Vogel ist auch sozusagen, ist Gefährdung ausgesetzt. Was sind denn sozusagen die grundsätzlichen und die Hauptgefahren für den Rotmilan, dass er zu Tode kommt oder sich die Bestände weiter verringern? Und auch jetzt so generell und auch nochmal Ihre Einschätzung dann zu den Gefahren, womöglich zum Ausbau der Windenergie.
Also bei einer Population ist es ja immer so, dass hier verschiedene Einflüsse unterlegen ist. Das heißt, wir haben Einwanderung in eine lokale Population, wir haben Auswanderung aus einer Population, wir haben eine Geburtenrate, also die Nachkommen, die damit reinspielen, und wir haben aber auch Todesfälle. Und diese vier Faktoren, wenn die ausgeglichen sind, bleibt ein Bestand stabil. Wenn also ein Bestand rückläufig ist, dann haben wir irgendwas, was dieses Gleichgewicht beeinflusst. Und der Mensch verändert natürlich die Landschaft. Das fängt schon an durch Straßenbau. Das hat historisch mit der Rodung von Wäldern zu tun, was natürlich dem Rotmilan sehr in die Karten gespielt hat. Aber der Mensch macht einfach sehr viel in der Landschaft und da ist Windenergie halt auch ein Teil davon. Und wir haben in einem kleinen Projekt mal die Todesursachen von Rotmilan in Sachsen-Anhalt zusammengetragen, seit 1950 bis, das war damals 2019. Und da ist tatsächlich herausgekommen, dass sich einerseits die Todesursachen auch im zeitlichen Verlauf deutlich verändern. Das heißt, wir haben im Historischen mehr menschliche Nachstellungen gehabt, die heute zumindest in Sachsen-Anhalt nicht mehr so häufig vertreten ist. Wir haben Stromschlag, also an Freileitung, an Mittelspannungsmasten gehabt. Durch die Änderungen im Bundesnaturschutzgesetz sind die heute auch nicht mehr da. Dafür sind natürlich auch andere Faktoren hinzugekommen, Stichwort Ausbau der Windenergie. Und es haben sich Faktoren auch verstärkt oder Todesursachen sind häufiger aufgetreten. Zum Beispiel die Kollision an Straßen, also mit Straßenfahrzeugen, und auch Kollision mit Schienenfahrzeugen, also mit Zügen. Und das ist halt, wo wir einen Blick drauf haben müssen, dass diese menschengemachten Gefahren halt schon sehr, sehr relevant sind und dass wir halt auch die Einzigen sind, die da das unternehmen können. Wir müssen also schauen, dass wir da die Population im Blick haben und dafür sorgen, dass diese geschützte Art halt auch erhalten bleibt.
Ich würde an einer Stelle dann nochmal kurz nachhaken wollen, weil Sie vorhin auch schon sagten, Sie beraten eben auch die Landnutzenden. Was jetzt in Ihrer Erzählung eben nicht dabei war, war die Landwirtschaft. Also ich bin der Meinung, das war eine Zeit lang auch ein Problem. Die Intensivierung der Landwirtschaft zu Ende der 90er, Anfang der 2000er Hat sich das relativiert oder ist, weil ich meine, durch Einsatz von Pestiziden, der ist wieder zurückgegangen, aber letztendlich auch das Nahrungsangebot nimmt vielleicht ab, dadurch für den Rotmilan. Wie schätzen Sie das ein?
Genau, also gerade historisch in den 1990er Jahren war es ja so, dass mit der politischen Wende die Umstellung der Landwirtschaft gerade in der ehemaligen DDR sehr drastisch war. Also man hatte große Felder, wo Luzerne angebaut wurde. Diese wurde angebaut, um die Rinder zu versorgen mit Frischfutter. Luzerne ist ja eiweißhaltig, damit brauchte man kein Soja importieren. Und diese landwirtschaftliche Nutzung einerseits der Rinder, aber andererseits damit auch der Luzerneflächen war dann nicht mehr notwendig. Also man musste sozusagen kein Rindfleisch mehr exportieren, um die Wiesen zu erhalten und hat stattdessen andere Feldfrüchte angebaut. Für den Rotmilan ist Luzerneanbau ziemlich super, also sehr, sehr gut, weil die halt täglich gemäht wird. Und der Rotmilan ist halt ein Vogel, der niedrige Vegetation benötigt, um dort auf die Kleinsäuger zugreifen zu können. Und wenn jeden Tag große Flächen an frisch gemähtem Acker sozusagen da sind, dann hat er da Unmengen an Nahrung zur Verfügung. Und das ist halt etwas, was wir heute nicht mehr haben. Und das hat zu einem, ja, doch zu ganz schön dramatischen Auswirkungen in den 90er Jahren geführt, dass die Rotmilane in ihrer Häufigkeit, die damals vorhanden war, plötzlich nicht mehr genug zu fressen hatten. Und damit ist der Bestand dann stark zusammengefallen, also gab es deutlich weniger Rotmilane. Das hat sich jetzt mittlerweile, muss man allerdings auch sagen, auf einem gewissen Level stabilisiert. Genau, also die Landwirtschaft hat schon einen wichtigen Einflussfaktor, gerade auf die Ernährung von Rotmilanen. Und durch die neueren Maßnahmen, die jetzt eingeführt wurden, vor mehreren Jahren jetzt mittlerweile schon, das Greening. Das heißt, dass Landwirte verpflichtet sind, 5% ihrer Anbaufläche für ökologische Maßnahmen vorzuhalten, sei es für Blühstreifen, für Zwischenfruchtanbau und so weiter. Das scheint erstmal jetzt keinen schlechten Effekt auf den Rotmilan zu haben. Es wäre natürlich noch ausbaufähig, aber wenn wir uns allein den Rotmilanbestand anschauen, dann scheint das doch erstmal jetzt nicht weiter bergab zu gehen. Es gibt natürlich auch immer andere Einflussfaktoren, die dann noch eine Rolle spielen, aber die muss man halt immer alle mit im Blick behalten.
Vielen Dank für diesen Exkurs in die Landwirtschaft. Natürlich möchten wir jetzt auch darüber sprechen, welche Maßnahmen zum Schutz des Rotmilans gibt es eigentlich? Also was können Sie da empfehlen?
Ja, wie Sie schon sagten, es gibt verschiedene Bereiche, wo man beraten kann. Also es gibt einerseits Maßnahmen, mit denen man Todesfälle verhindern kann. Es gibt Maßnahmen, mit denen man versuchen kann, die Reproduktion zu verbessern. Und es gibt Maßnahmen, die dazu führen, dass der Rotmilan langfristig auch noch einen Brutplatz in der offenen Agrarlandschaft hat. Ich fange mal mit Letzterem an. Bei uns in der ja doch recht ausgeräumten Agrarlandschaft in der Magdeburger Börde beispielsweise, aber das betrifft genauso auch das Thüringer Becken. Also die Lössgebiete, wo sehr viel und gut Getreide angebaut werden kann, die sind sehr ausgeräumt und ist dominiert von Pappelbeständen, also Pappelreihen. Und gerade die letzten Jahre mit der enormen Trockenheit haben dazu geführt, dass diese Baumreihen, nicht nur diese, auch Kieferngehölze teilweise sehr stark darunter gelitten haben und zusammenbrechen. Es gibt mittlerweile Gebiete, wo wir davon ausgehen, dass der Bestandsrückgang in diesen Gebieten hauptsächlich dadurch verursacht ist, dass keine Nistplätze mehr da sind. Das heißt, wenn da so ein abgetrockneter Baum in der Landschaft steht, das ist für den Rotmilan als Brutplatz nicht attraktiv. Das heißt, das wäre so zum Beispiel eine Maßnahme, wo man dafür sorgen kann, dass man auch hier einen Umbau dieser Baumreihen vorantreibt, also nicht nur in den Wäldern, wo die Trockenheit große Schäden verursacht hat, sondern auch in der offenen Agrarlandschaft, dass man da das auch mit dem Blick hat, das ist zum Beispiel eine Maßnahme. Denn auch wenn der Rotmilan was zu fressen hat auf den Feldern, wenn er nirgendwo brüten kann, ist es natürlich auch schade. Genau, Das nächste wäre natürlich in der Agrarlandschaft, was man da machen könnte. Also, ich hatte das ja schon angedeutet, dass der Rotenlian darauf angewiesen ist, möglichst Grenzflächen zu haben und relativ kurze Vegetation braucht, um auf die Nahrung zuzugreifen. Wenn Sie sich vorstellen, so ein Rapsacker oder ein Gerstenschlag, wie auch immer, wenn Sie da drüber kreisen und sich das vorstellen als Rotenlian, vielleicht erkennt der Rotenlian die Maus noch auf dem Boden, aber dort in diesem Stand einzudringen, die Maus zu erbeuten, ist nahezu unmöglich. Das heißt, die Nahrungsverfügbarkeit setzt sich auch immer damit zusammen, was an Nahrung da ist und wie er sie erreichen kann. Und gerade dieser zweite Punkt, die Erreichbarkeit, ist ganz wichtig. Die kann erhöht werden, wenn wir eine große Diversität an verschiedenen Ackerfrüchten in der Landschaft haben, die dann auch gepaart sind mit Brachen, mit Blühstreifen. Also eine sehr vielfältige Landwirtschaft ist auf jeden Fall auch für die Biodiversität in der Agrarlandschaft sinnvoll. Das heißt, davon profitieren nicht nur der Rotenlian, sondern auch die ganzen Ebenen darunter. Wenn Blühstreifen da ist, sind dort mehr Insekten, da sind mehr Vögel. Rotenlane haben ja ein sehr breites Nahrungsspektrum. Die fressen ja vom Käfer über Regenwürmer, über Vögel, Aas und Kleinsäuger ziemlich viel. Und dementsprechend ist es natürlich auch sinnvoll, dass in der Landwirtschaft ein sehr großes Angebot an verschiedenen, sag ich mal, trophischen Ebenen da ist, ja, also dass diese Nahrungsnetze erhalten bleiben. Genau, und dann gibt es natürlich noch Maßnahmen, die man ergreifen kann, wenn Menschen Maßnahmen in der Landschaft durchführen. Das heißt Straßenbau, Siedlungsbau, aber auch die Errichtung von erneuerbaren Energien, sei es Solarfelder oder Windräder. Auch da kann man verschiedenste Maßnahmen ergreifen. Und da muss man immer drauf gucken, welche Auswirkungen das hat, was dort getan wird. Bei dem Bau von Straßen ist zum Beispiel die Kollision ganz wichtig. Also wir sehen es gerade häufig an neu gebauten Straßen. Das ist jetzt mehr anekdotisch als durch empirische Daten belegt. Aber man sieht recht regelmäßig an neu gebauten Straßen, dass dort Rotenlane verunglücken. Aber Straßen sind halt immer ein Problem und man kann halt durch erzwungene Überflughöhen da einerseits vermeiden, dass der Rotenlian zu dicht über die Straßen fliegt und dann mit Fahrzeugen kollidiert. Und das andere viel wichtigere ist aber, dass Rotenlane die Straßen ja absuchen, um dort Aas zu finden. Das heißt, wenn ich das vermeiden kann, dass dort Aas überhaupt anfällt, sei es durch Unterführungen, wo die Tiere halt unter den Straßen durchlaufen können, sei es Autobahnen oder größere Straßen, dass man sowas bei der Planung halt schon berücksichtigt, dass dort möglichst wenig Fallwild halt anfällt und den Rotenlian dann auch nicht zu viel Nahrung an der Straße bietet.
Was uns natürlich jetzt auch nochmal interessiert, ist tatsächlich gerade sozusagen die Schnittstelle mit der Windenergie. Wenn wir über den Ausbau der Windenergie sprechen, also die Errichtung von Windenergieanlagen und der Rotmilan, das ist natürlich ein Spannungsfeld, das bietet viel Konfliktpotenzial. Bei Bauvorhaben von Windenergieanlagen, welche Maßnahmen können denn das Konflikt Potenzial deutlich minimieren und das Kollisionsrisiko möglichst vermeiden oder zumindest mindern?
Ja, historisch war es ja so, dass man da einen Ansatz hatte, dass man einen möglichst großen Abstand, jedoch, also in Sachsen-Anhalt waren es zu der Zeit 1500 Meter, einhält zwischen der Windkraftanlage und dem Brutplatz. Das war eine Herangehensweise, die sehr pauschal ist, aber scheinbar ja ganz gut gewirkt hat. Aber jetzt ja durch die gesetzliche Änderung vom Bundesnaturschutzgesetz nicht mehr greift. Und der Gesetzgeber hat natürlich mehrere Ideen auch formuliert, was es für Maßnahmen, für Schutzmaßnahmen an Windenergieanlagen geben kann. Von Antikollisionssystemen bis zur Abschaltung bei Bewirtschaftungsereignissen, Anlage von attraktiven Ausweichhabitaten und so weiter, gibt es natürlich da eine ganze Reihe, was man machen kann. Also die tatsächlich ja auch gesetzlich verankert sind. Und die dazu führen sollen, dass man das Kollisionsrisiko ja möglichst gering hält. Und das ist schon mal ganz gut, dass man da auf jeden Fall eine Handhabe hat, dass es da Ideen gibt, wie man das vermeiden kann. Und dann geht es natürlich darum, wie man diese Maßnahme, die ja gesetzlich vorgeschrieben ist, in die Praxis umsetzt. Und das ist halt dann genau das Spannende, dass man halt sich mit den Leuten vor Ort dann berät, wie man das am besten dann in die Praxis umsetzen kann. Es gibt ja auch noch diese Hürde, dass die Schutzmaßnahmen 6% des Ertrags der Anlage nicht überschreiten sollte, weil sonst ja sozusagen keine Maßnahmen an dieser Anlage durchgeführt werden und stattdessen das Geld in das nationale Artenhilfsprogramm eingezahlt wird. Und aus Artenschutzsicht ist es natürlich sinnvoll, dass wir Maßnahmen haben, die diese 6% nicht reißen, dass wir also an diesen Anlagen Artenschutzmaßnahmen durchführen können. Denn wo nachher das Geld aus den Artenhilfsprogrammen landet, das ist natürlich nicht ganz klar. Und es gibt neben diesen gesetzlichen Vorschlägen, die natürlich auch ganz gut sind und gerade insbesondere diese Maßnahme, dass man bei Bewirtschaftungsereignissen abstellt, die persönlich finde ich besonders gut, weil wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass das tatsächlich ein großer Faktor ist, wenn während der Erntezeit viele Rotmilane einen großen Nahrungsbedarf haben, dann sind die auf jedem abgeernteten Acker. Und wenn sich darüber die Windräder drehen, dann ist das immer mit einer sehr erhöhten Gefahr für Kollisionen verbunden. Und wir haben dort auch regelmäßig schon tote Rotmilane dann geborgen oder gefunden. Deshalb ist das für mich eine ganz wichtige Maßnahme, die eigentlich verpflichtend sein sollte. Und dahingehend eine andere Maßnahme, die ein ähnliches Ziel hat, nämlich den Rotmilan ja vor Kollision zu schützen, ist ja, dass man attraktive Ausweichhabitate anlegt. Das wiederum finde ich zum Beispiel ziemlich schwierig, denn wir haben auch in unserer Arbeit, wir machen das ja nicht alleine, wir haben ja auch, sind ja relativ gut vernetzt. Wir sind uns eigentlich als Rotmilan-Forscher einig, dass Rotmilane fest abgegrenzte Reviere haben. Und in dem Moment, wo ich ein attraktives Nahrungshabitat irgendwo anlege, beeinflusse ich damit ein einzelnes Brutpaar. Das kann funktionieren bei der Anlage eines Windparks, aber wir haben keinerlei Kenntnis darüber, wie groß diese Fläche sein muss, wie die beschaffen sein muss, um den Rotmilan an diese Fläche oder dorthin zu binden, anstatt dass er dort in diesen Windpark reinfliegt. Also da sind noch viel zu viele Unwägbarkeiten. Das steht da zwar drin im Gesetz, halte ich allerdings für wenig sinnvoll. Genau, Antikollisionssysteme ist ja auch mal ein ganz wichtiges Thema. Und abgesehen davon gibt es natürlich auch noch Maßnahmen, die jetzt gerade relativ neu erst in den Fokus kamen durch wissenschaftliche Arbeiten. Da spielt zum Beispiel die Höhe von Windrädern eine große Rolle und der Freiraum unter der unteren Rotorkante, also der umso größer der Rotordurchgang ist. Also wir sprechen hier von einer Höhe ab 90 Metern aufwärts. Das würde zum Beispiel schon helfen, den Rotmilan zu schützen. Und wenn man das Ganze noch kombinieren würde, zum Beispiel mit einer Zuschaltung bei einer höheren Windgeschwindigkeit, dann kann man den Rotmilan, denke ich, doch ganz gut schützen. Da gibt es zumindest in der Fachwelt schon einige Vorschläge dazu. Hintergrund ist da, dass der Rotmilan bei höheren Windgeschwindigkeiten eher niedriger fliegt als bei geringeren Windgeschwindigkeiten. Und mit beidem kombiniert könnte man da vielleicht tatsächlich was erreichen, das Kollisionsrisiko zu senken. In Kombination mit mehreren anderen Arten von Schutzmaßnahmen denke ich, dass man da vielleicht tatsächlich was Gutes erreichen kann und vielleicht auch den Konflikt möglichst gering hält.
Ja, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Sie haben auch einige Sachen angesprochen, wo Sie gesagt haben, da gibt es noch Forschungsbedarf. Wir wissen jetzt nicht genau darüber, wie groß ein Gebiet sein müsste, um sozusagen einen attraktiven Nebenschauplatz, nenne ich jetzt mal ein wenig salopp, zu schaffen, weil Rotmilane doch sehr reviertreue Tiere sind. Mir würde sich natürlich auch noch die Frage stellen, inwieweit hat ein attraktiver Lebensraum, ich sage mal nebenan zum Standort der Windenergieanlage, womöglich auch eine Anlockwirkung, die jetzt nicht unbedingt nur positiv ist. Also ich denke, da gibt's wirklich noch viel Forschungsarbeit und Sie haben ja vorhin berichtet, dass Sie viel beraten mit den Akteuren im Austausch sind und immer noch über den Rotmilan es viel Wissenswertes gibt. Sie machen eben auch Forschungsarbeit und ich würde es ganz spannend finden, wenn Sie uns da vielleicht noch ein bisschen was erzählen zum Abschluss, was Sie selber an Forschungsprojekten gerade aktiv machen oder planen und in welche Richtung Sie da mit Ihrem Team zusammenarbeiten.
Genau, also wir haben in der Vergangenheit uns schon mit verschiedensten Sachen beschäftigt, sei es die Auswirkungen von den Greening-Maßnahmen, die ich vorhin schon angesprochen habe, auf den Rotenlernbestand. Wir haben uns angeguckt, welchen Einfluss die Waschbären haben, weil auch da der Verdacht war, dass die einen großen Einfluss auf den Rotenlern haben. Genau. Und aktuell arbeiten wir daran, dass wir uns an einem konkreten Projektgebiet anschauen, wie sich der Rotenlernbestand und auch dessen Verhalten in Bezug auf Windkraft verändert, wenn dort ein neuer Windpark gebaut wird. Das ja, wird sicherlich sehr spannend werden, da die Ergebnisse zu sehen. Dann ist es natürlich auch immer wichtig, dass wir wissen, wie sich der Rotenlernbestand entwickelt. Denn nur wenn wir sehen, okay, der Bestand geht nach oben, also können unsere Maßnahmen ja gar nicht so schlecht sein, oder wir sehen das andere, der Rotenlernbestand geht zurück, wir müssen noch irgendwo nachsteuern. Also wir brauchen ein ausgeklügeltes Monitoring, was repräsentativ für ein Bundesland oder für ganz Deutschland ist. Nur darauf basierend können wir halt Entscheidungen treffen. Und wir haben in Sachsen-Anhalt jetzt gerade zusammen mit dem Dachverband Deutscher Avifaunisten ein Monitoring etabliert, was wir auch koordinieren. Und da war im vergangenen Jahr, also in der letzten Feldsaison, sozusagen der Probelauf. Und jetzt in der kommenden Saison werden wir damit starten. Und da bin ich auch ganz gespannt, was das für Ergebnisse bringt. Und zum Schluss hatte ich ja noch gesagt, es gibt das Nationale Artenhilfsprogramm. Und da sind wir jetzt dran, dass wir ein Projekt zusammenstellen, dass wir uns die Baumreihen in den offenen Agrarlandschaften angucken und uns den Zustand genau ansehen, um dann sozusagen den Bedarf an Umbau, Erhaltungsmaßnahmen zu evaluieren, um dann in einem Folgeprojekt dann tatsächlich hier auch gezielt angreifen zu können, um diese Nistplatzstrukturen langfristig zu erhalten. Genau, das ist so unser Fahrplan, wo wir gerne hinwollen. Und ich hoffe, dass wir damit erfolgreich sind und den Rotenlern bei uns hier in der Landschaft halten können.
Das ist sozusagen schon ein wunderbares Schlusswort im Grunde. Also, und Sie haben sehr ambitionierte Pläne. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke in Ihre Arbeit und dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Ich freue mich schon darauf, wenn ich am Himmel den nächsten Rotenlern entdecken kann. Wir wünschen Ihnen für Ihre Arbeit und Ihre Projekte sehr viel Erfolg.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, bei Ihnen zu Gast sein zu dürfen.
Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitergehende Fragen zum Thema und zum naturverträglichen Ausbau der Windenergie haben, dann besuchen Sie gerne unsere Internetseite oder schauen Sie auf der Internetseite vom Rotenlernzentrum vorbei. Danke fürs heutige Zuhören, bleiben Sie uns gewogen, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.